In unserem heutigen Bibeltext kommen zwei Bilder vor, die Lebenssituationen beschreiben können. Und die beiden Bilder sind wie Gegensätze zueinander. Da ist zum einen auf der linken Seite Schlamm, Matsch und Dreck, Sumpf. Ich denke da so an Bilder, die man manchmal in der Presse sieht von dem Hardrock-Festival in Wacken, wo die sich so im Schlamm wälzen. Und das letzte Jahr mussten sie, glaube ich, sogar ganz abbrechen, weil zu viel Regen war. Oder ich denke an unsere Kinder, wenn es so richtig sumpfig ist und sie dann irgendwann die Gummistiefel im Sumpf verlieren und mit den Socken so in den Dreck treten. Und es wird immer ekliger und immer dreckiger und immer matschiger. Man kommt so kaum vom Fleck. Es ist fast wie so das Gefühl,
noch eine Grube, wo dieser Matsch drin ist. Das ist häufig sogar ein Bild für Tod und für Verderben. Keine Chance, ohne Hilfe irgendwie da rauszukommen. Und dann auf der rechten Seite, wieso das Gegenteil von diesem Bild, nämlich fester Boden unter den Füßen. Harter Felsenstein, auf dem ich stehen kann. Boden, der mir Halt und Sicherheit gibt, wo ich drauf stehen kann und wo es eben gerade nicht so rutschig und schlammig und durcheinander ist. Und in diesem Text, den wir gleich lesen werden, sind diese beiden Bilder benutzt. Und Debbie und ich haben diesen Text neulich gelesen. Es ist ein Psalm, ein Gebet. Und uns hat dieses Bild sehr beeindruckt. Auf der einen Seite diese Grube, der Schlamm, der Dreck, das Nicht-Weiterkommen, irgendwie nicht so richtig vom Fleck kommen. Und auf der anderen Seite dieser feste Halt, der Boden unter den Füßen, das Stehen und das Weiterkommen. Und deshalb möchte ich heute diesen Text mit uns anschauen. Das ist Psalm 40. Und ich beginne mal mit dem Vers 3. Ihr könnt gerne mitlesen, das ist in den Bibeln die Seite 571 im Alten Testament, Psalm 40. Ich werde aus der Elberfelder Übersetzung lesen, aber ihr könnt gerne auch in der Luther mitlesen. Psalm 40, Seite 571, Altes Testament. Lasst ruhig mal den Finger drin, wir werden da einige Verse davon immer wieder heute anschauen. Vers 3. Er hat mich herausgeholt oder heraufgeholt aus der Grube des Verderbens, aus Schlick und Schlamm, und er hat meine Füße auf festen Boden, da sind wir wieder bei diesem Bild, auf festen Boden, auf Felsen gestellt, meine Schritte festgemacht. Ich kann wieder laufen, ich kann stehen, ich kann auf dem Felsen stehen. Und da ist genau dieser krasse Gegensatz hier in diesem Vers 3. Auf der einen Seite dieser Schlamm, der Sumpf, die Verzweiflung, wir können sagen Matsch und Schlamassel vielleicht, und dann womöglich noch in einer Grube, es ist hier davon die Rede, dass wie so eine Grube, eine Höhle, eine Grube ist, wo dieser Schlamm drin ist. Das heißt, ich bin nicht nur im Schlamm, sondern dann gleich auch noch in einer Grube, wo ich ja überhaupt keine Chance habe, letzten Endes mehr herauszukommen. Und andererseits, im selben Vers, dieses Bild von fester Boden, unter den Füßen, feste Tritte, ich weiß, wo ich stehe. Und das sind diese beiden extremen Bilder. Einerseits der Schlamm, andererseits der Felsen und der feste Boden. Und vielleicht beschreibt es Situationen in unserem Leben. Vielleicht die Extreme. Vielleicht, wenn du an dein Leben gerade im Moment denkst, klingt das eine Bild sehr wie, ja, das beschreibt ungefähr, wo ich heute bin. Vielleicht das Extrem von, ich komme nicht vom Fleck und irgendwie alles durcheinander und Dreck und ich sehe kaum aus dieser Grube heraus. Und auf der anderen Seite der feste Tritt, der Boden, der Fels. Vielleicht bist du auch irgendwo zwischendrin. Man ist nicht immer in einem der Extremen. Wir kennen die eine Facette und wir kennen auch die andere Facette in unserem Leben. Übrigens, brauche ich das Mikrofon noch? Oder? Ja, wahrscheinlich schon. Ein Beispiel aus unserem Leben, Jessica, unsere Tochter, ist diese Woche nach USA geflogen für ein Auslandssemester in Berkeley, in Kalifornien. Und aus diesem Anlass haben wir so ein bisschen zurückgedacht an unser eigenes Leben. Und wir haben daran gedacht, dass vor etwa 33 Jahren wir zurückgekommen sind von USA, frisch verheiratet, kein Geld. Und wir waren zurück unterwegs nach Deutschland. Und wir hatten eine Wohnung bekommen, was damals auch schon im Großraum Stuttgart ziemlich schwierig war. Nur deshalb, weil Debbie eine mündliche Zusage bekommen hatte von einer amerikanischen Firma, sie darf für sie arbeiten. Dann sagte der Vermieter, wenn du für die arbeitest, dann kriegst du eine Wohnung. Wir sind gelandet. Kurz darauf hat die Firma uns mitgeteilt, nee, die Stelle ist gestrichen, Debbie hat keinen Job. Ich selber war auf der Suche nach einer Doktorandenstelle, keine Chance für irgendwie etwas in dem Moment zu bekommen. Und dann war es wirklich, ich kann das eigentlich nur mit David hier sagen, wie wenn Gott uns so herausholt aus dieser Grube, plötzlich sagt eine andere amerikanische Firma in Böblingen, der Debbie, ja, du kannst für uns arbeiten. Und dann bekomme ich ein Fax, ich habe das bei mir noch behalten unter den wichtigen Dokumenten, damals gab es ja noch keine E-Mail, ein Fax vom Professor hier vom Max-Planck-Institut, der fragte, ist dieser Fuchs noch irgendwo, hat er Interesse dran zu kommen? Es war der Hammer. Also ich habe das Fax wirklich behalten, weil das war so, aus dem Nichts kommt ein Angebot. Und das ist genau das. Wir hätten keine Chance gehabt, aus diesem Schlamm herauszukommen. Wir hatten eine Wohnung und da musste Miete bezahlt werden, dann wären kein Geld. Und auf einmal hilft uns Gott aus dieser Grube heraus. Ihr kennt Gruben und Schlamm in eurem Leben selber. Und es gibt in der Bibel immer wieder dieses Bild. Und wir werden vielleicht in einigen der folgenden Predigten auch immer wieder mal darauf zurückkommen. Manchmal fallen wir selber in die Grube, irgendwie aus Versehen. Manchmal schubst uns selber, bildlich gesprochen, schubst uns jemand rein in eine solche Grube. Manchmal ist Satan, der uns lockt, und wir gehen ihm nach und enden letzten Endes in einer solchen Grube. Es gibt viele Gründe, warum wir auf einmal in einer Situation sind, wo wir nicht mehr so richtig weiter wissen. Wo es sich anfühlt wie Dreck und Matsch und es geht nicht weiter. Und der Text von heute sagt, es gibt einen Halt. Das ist auch mein erster Punkt für heute. Geistlichen Halt finden. Raus aus dieser Grube auf einen Felsen, wo ich stehe und feste Tritte machen kann. Vom Sumpf, Schlamm und Grube raus auf soliden, festen, haltenden Boden. David sagt in diesem Psalm, auch wenn ihr ihn jetzt mal so ein bisschen überfliegt, er sagt nicht konkret, was eigentlich genau seine Situation war. Wir können nur vermuten, aber wir wissen auf jeden Fall, dass er irgendwie in Schwierigkeiten gewesen ist und wir wissen auch, was er David gemacht hat und wir wissen, was Gott gemacht hat. Wenn wir einen Vers weiter nach vorne gehen, zum Vers 2, da heißt es, beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt. Ein altes deutsches Wort, harren, warten, warten, bis er handelt. Und er hat sich zu mir geneigt und mein Schreien gehört. Zweimal ist dieses Wort harren, beharrlich, da ist auch dieses Harren mit dabei, beharrlich hat er geharrt. Warten auf Gott, rechnen mit Gottes Eingreifen, seine Hoffnung setzen, ganz allein auf den Herrn. Er harrte auf den Herrn. Und dieses Harren, das hat vermutlich, ist ihm nicht so leicht gefallen und ist auch für uns heute wie so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen. Wir kennen Instant Kaffee. Wenn wir bei Amazon auf den Knopf drücken und sagen, bestellen, dann kommt es 2 Tage später bei uns in den Briefkasten. Was ich will, das bekomme ich sofort. Und hier ist davon die Rede von Harren, von Warten, von auf Gottes Antwort warten. Und er berichtet hier zeugnishaft in diesem Gebet, das David uns aufschreibt, wie er gewartet hat auf Gott und dann aber genau das erlebt hat, aus diesem Sumpf, aus diesem Schlamm raus auf festen Boden. Was er getan hat, ist auf Gott zu warten. Und was hat Gott getan? Gott hat 5 Dinge getan, die er uns hier aufzählt in diesem Text. Vers 2, 3 und 4. Und er, da ist Gott gemeint, da spricht David von Gott, er hat sich zu mir geneigt. Also er hat sich mir zugewendet. Er hat, geht es weiter, er hat auf mein Schreien gehört. Er hat mich herausgeholt oder heraufgeholt aus der Grube des Verderbens, aus der Grube rausgeholt, aus Schlick und Schlamm und er hat meine Füße auf festen Grund gestellt. Raus aus der Grube auf festen Grund. Und Vers 4, in meinen Mund hat er ein neues Lied gelegt, einen Lobgesang auf unseren Gott. Viele werden es sehen und sich fürchten und auf den Herrn vertrauen. In welcher Form hat also Gott hier geholfen? Ich habe euch diese Zahlen 1 bis 5 hingemalt, dass es ein bisschen leichter ist zu sehen, was hier gesagt wird. Zum Ersten ist es, dass Gott uns zuneigt. Er neigt sich uns zu. Ich denke so an den aaronitischen Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr sei dir gnädig und erhebe sein Angesicht über dich. Also dieses Zuneigen, dieses uns zugeneigt sein, das ist Gott. Er ist nicht in unerreichbarer Ferne weit weg. Er ist nicht irgendwo, wo wir ihn gar nicht finden können. Er ist an unserer Seite. Er ist in unserer Nähe. Er ist uns zugeneigt. Er schaut uns an. Er ist bei uns. Und dann das Nächste, er hört. Und da denke ich an die Jahreslosung des vergangenen Jahres. Er ist der Gott, der uns sieht. Der Gott, der uns hört. Der bei uns ist. Der nicht nur uns zugeneigt ist, sondern der wirklich mitbekommt, wie es uns geht, der sich dafür interessiert, der mit uns geht. Und dann die Nummer 3, er hat mich aus der Grube und dem Schlamm gezogen. Sagt David, wie zeugnishaft in diesem Gebet. Gott hat mich da rausgeholt. Nicht ich habe mich rausgenommen und ich war so toll, dass ich da aus der Grube krabbeln konnte, sondern Gott hat mich rausgezogen. Er hat mich davor bewahrt, zu versinken in diesem Schlamm. Und das heißt natürlich nicht, dass unser Leben immer sorgenlos und toll und sobald wir mit Jesus unterwegs sind, ist nur noch Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, überhaupt nicht. Viele von euch können wahrscheinlich ein Lied davon singen, dass es auch Schwierigkeiten im Leben gibt. Aber viele von euch können auch ein Lied davon singen, wie Gott uns aus der Grube holt. Wie er uns wieder auf festen Grund stellt. Er setzt uns auf festen Grund. Das ist die Nummer 4. Füße auf dem Felsen. Und nun heißt es ja nicht wie eine Statue, so Füße auf dem Felsen und jetzt steht ihr hier, sondern eigentlich heißt es vom Text her, feste Schritte machen können. Also das Bild ist nicht so sehr eine Statue, die statisch steht, sondern Gott ermöglicht uns, Schritte zu tun, dynamisch zu sein, unterwegs zu sein, aber eben in festem Tritt mit dem Halt, den er uns selber gibt. Die Richtung und das Ziel gibt er vor. Wir sind in Bewegung für ihn, aber nicht im Schlamm, wo ich so nie richtig weiterkomme und mich eigentlich anstrenge, ohne dass es überhaupt irgendwas bringt. Auf festem Grund komme ich vorwärts. Ich gehe nach vorne, weil der Grund mich hält. Und zum Letzten legt Gott, so sagt David von sich selber, ein Loblied für ihn auf. Freude kehrt zurück. Raus aus der Grube, auf festen Grund und auf einmal ist wieder Freude, Danken und Loben auf den Lippen von David. Vielleicht schaust du jetzt mal eine Sekunde ganz bewusst zurück, die letzten Tage, Wochen, Monate vielleicht. Vielleicht hast du auch Grund zum Danken, weil Gott das für dich getan hat. Er hat sich dir zugeneigt. Er hat gehört. Er hat dich vielleicht rausgenommen, rausgezogen aus einem Sumpf, aus einem Schlamassel und er schenkt dir wieder feste Tritte zu gehen, nach vorne zu gehen in der Gewissheit, er trägt dich. Es ist übrigens interessant, hier am Ende von Vers 4 noch eine Bemerkung, dass es nicht nur darum geht, dass es dem David besser geht. Oh toll, jetzt bin ich raus aus der Grube, jetzt kann ich wieder laufen, jetzt ist wieder alles in Ordnung. Hat mir Gott geholfen, jetzt geht es weiter zum Nächsten. Sondern das Ziel, das uns hier in Vers 4 genannt ist, ist ja eigentlich ein ganz anderes. Viele werden es sehen und den Herrn erkennen, den Herrn fürchten, mit ihm leben. Glaubenserfahrungen, hat jemand gesagt, sind nie Privatbesitz. Nein, Gott möchte, dass durch das, was wir erfahren haben, andere Menschen ermutigt werden, angeleitet werden, und es ihnen eine Hilfestellung ist. Gott möchte immer nicht nur das Wunder um des Wunderwillens tun, sondern dass andere Menschen davon profitieren und wachsen können, herausgerufen, herausgefordert und auch gestärkt werden können. Am Ende des Johannesevangeliums sagt Johannes, dass es gar nicht die Bücher alle fassen würde, wenn man alles aufschreiben würde, was Jesus getan hat. Aber was er aufgeschrieben hat, Johannes sagt, das habe ich aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus Christus, oder dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, damit ihr durch den Glauben an ihn durch ein ewiges Leben habt. Das heißt, Johannes hat gesagt, ich habe die Wunder nicht aufgeschrieben als Wunderbuch, sondern ich habe es aufgeschrieben, damit ihr zum Glauben findet. Und so findet nun David durch das, was Gott in ihm tut, festen Tritt. Raus aus der Grube, raus aus dem Schlamm und findet festen Tritt. Er hat auf Gott gewartet und Gott hat ihm so geholfen. Wir werden noch nachher sehen, dass er dieses wie so verinnerlicht hat und auch für andere weitere Probleme in seinem Leben so erlebt und gesehen hat. Und er sagt schon gleich in Vers 14 desselben Psalms, ein ganz anderes Problem wahrscheinlich in seinem Leben, das nicht das ist, wo er in der Grube war, aber wo er auch irgendwo in die Zukunft schaut und sagt, lass dir gefallen, Herr, mich zu retten. Herr, eile zu meiner Hilfe. Oder in Vers 18, ich bin elend und arm, sagt David, der Herr denkt an mich. Meine Hilfe und mein Retter bist du, mein Gott, zögere nicht. Zögere nicht. Wie kommst du also aus dem Sumpf und aus dieser Grube zu festen Tritten und festen Halt unter den Füßen? Wie kommt David dazu? Spätestens seit Münchhausen wissen wir, dass es nicht gut funktioniert, uns selber irgendwie aus dem Sumpf ziehen zu wollen. Wir brauchen Hilfe von außen. Jemand muss uns helfen. Wie denn, wenn nicht an unseren Haaren? Wie kommen wir raus aus dieser Grube? Auf den Herrn harren. Warten, unsere Hilfe bei ihm erwarten. Ihm unsere Hilfe geben, vielleicht sogar ihm zuschreien. Ihm das geben, was uns beschäftigt. Auch im Klagen hat unsere Klage eine Adressaten. Gott selber, Gott, hilf mir heraus aus dieser Not. Herr, hilf mir. Komm zu meiner Hilfe, sagt hier David. Ich wünsche mir heute Morgen, dass diejenigen, die diese Facette von Sumpf und Grube und Schlamm und man kommt nicht vorwärts, die sich damit identifizieren können und sagen, ja, das beschreibt irgendwie gewisse Facetten meines Lebens, dass ihr ganz neu diesen geistlichen Halt findet, dieses feste, dritte Tun mit unserem Herrn. Und dann finde ich spannend in diesem Psalm, dass es nicht nur um einen festen Halt geht, sondern auch eine feste Haltung. Es geht also nicht nur darum, einmal schnell irgendwie Hilfe zu finden, um aus dieser Grube zu kommen, sondern es ist eine Haltung, eine Einstellung, die hier das Leben von David prägt. Was meine ich damit? Vers 7 bis 9. An Schlacht- und Speiseopfern hattest du keinen Gefallen, Ohren hast du mir gegraben, ist ein nettes Bild, er hat mir da Ohren gegraben. Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Rolle des Buchs steht über mich geschrieben, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust und dein Gesetz ist tief in meinem Innern. Das Erste, was sich bei David hier ändert, ich weiß nicht, in der Grube oder danach, aber auf jeden Fall ändert es seine Haltung. Es geht von einer äußeren Frömmigkeit zu einem inneren persönlichen Verhältnis mit Gott. Das ist eigentlich revolutionär. Die vier Opfer, die hier genannt sind, das Schlachtopfer, das Speiseopfer, das Brandopfer und das Sündopfer, das waren Kernelemente des alttestamentlichen Gottesdienstes. Und dann sagt David einfach, eigentlich hast du das nicht wirklich gesucht, Gott. Eigentlich ist es nicht wirklich das Entscheidende. Sondern was ist entscheidend? Er sprach, ich komme. Es geht nicht um äußere Frömmigkeit. Es ist super, dass du heute Morgen da bist, egal ob im Raum oder digital an der Übertragung. Es ist schön, es ist richtig. Aber Gottesdienstbesuch ist nicht der Kern meiner Beziehung zu Gott. Es ist gut, wenn du jeden Tag eine Zeit der Stille und im Gebet mit Gott verbringst. Aber das an sich ist nicht der Kern der Beziehung zu Gott. In Vers 8 sagt hier David, da sprach ich, siehe, ich komme. Es geht nicht um ein Opfer, nur damit das Opfer getan ist. Es geht auch nicht nur um einen Gottesdienst oder eine gewisse Zeit der Stille, sondern Gott meint mich als ganze Person. Ich mit allem, was zu mir gehört. Gott will nicht nur den Zehnten deines Geldes und gewisse Zeiten, vielleicht am Sonntagmorgen oder an anderen Tagen, mit ihm zu verbringen. Gott möchte dich, dein Herz, dich ganz. Er möchte, dass du ihm gehörst, dass du auf ihn hörst. Gott möchte dich ganz. Und das ist ja nicht nur so eine Aufforderung oder eine Anforderung an uns, sondern es ist gleichzeitig auch ein Angebot an uns. Es geht nicht um geistliche Leistungen und Errungenschaften, um diese Opfer, sondern es geht um unser Herz, das Gott gehören soll. Sein Sohn Jesus Christus ist am Kreuz gestorben, um genau diese Beziehung wieder neu möglich zu machen, den Weg sozusagen frei zu machen. Jetzt im Winter räumen wir den Weg manchmal frei vom Schnee. Gott hat den Weg frei gemacht, nicht von Schnee, sondern von Schuld und von Trennung von ihm. Stellvertretender Tod Jesu am Kreuz ermöglicht wieder Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus in einem persönlichen Verhältnis. Und das sagt David hier im Psalm 40. Er sagt, es ging nicht um die Opfer, sondern es geht um mich, dass ich komme. Und dieser Anspruch oder dieses Ansinnen von David zu sagen, ich möchte ganz dir gehören, Gott, das kommt hier nicht so aus dem Nichts, aus diesem Psalm, sondern in Vers 9, das ist noch auf der Tafel, Vers 9 sagt der David, dein Wohlgefallen allen zu tun, mein Gott, ist meine Lust. Und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Das heißt, ich habe Spaß daran. Ich mache nicht, weil ich halt machen muss. Jetzt gehe ich halt noch Bibel lesen. Oh, Sonntagmorgen könnte ich auch schlafen, aber jetzt gehe ich halt in Gottesdienst. Er sagt, Mensch, das macht Spaß. Ich bin mit Gott unterwegs. Ich möchte mein Leben ihm geben. Es ist das, was mir Halt gibt. Und das wird zu einer Haltung, zu einer Lebenseinstellung, zur Gewohnheit in meinem Leben. Das ändert mein Leben und das ändert Davids Leben. Davids Haltung hat sich verändert. Und weil Gott sein liebender Vater ist, war das nicht so ein Muss, sondern es war ein Ich möchte dir dienen, mein Vater. Es ist ein Herzensanliegen, Gott zu dienen, sein Wohlgefallen zu tun, das ist meine Lust. David kommt also von einer sehr förmlichen, äußerlichen Frömmigkeit zu einer sehr persönlichen Beziehung mit seinem Gott. Und alles, was wir haben an Glaubenserfahrungen, an Erlebnissen, rausgezogen zu werden aus dieser Grube und festen Boden wieder unter den Füßen zu haben, das ist Geschenk Gottes, das wir einfach mit leeren Händen wie so empfangen dürfen. Und die einzige angemessene Reaktion von uns ist zu sagen, okay Gott, ich komme zu dir. Ich möchte dir dienen, ich möchte mit dir unterwegs sein, ich möchte mit dir gehen. Es macht Spaß mit dir, Gott. Ich bin gespannt, was noch kommen wird. Bemerkung in Klammern. Dieser Text wird immer wieder im Neuen Testament übrigens auch auf Jesus übertragen. Johannes Kapitel 4, Johannes Kapitel 5, wo Jesus ganz Ähnliches sagt. Es macht mir Spaß. Es ist mein Dienst zu tun, was mein Vater aufgetragen hat. Und für die, die ein bisschen studieren möchten, Hebräer 10, Kapitel 10, Vers 5 bis 10, werden genau diese Verse auf Jesus übertragen. Er, der den Willen des Vaters getan hat. Zurück zu David. Was macht also David? David sagt also, ich habe es verstanden. Vers 8, ich komme. In deinem Buch ist geschrieben, ich habe verstanden und ich gebe dir mein Leben. Ich möchte es tun. Ich möchte das tun, was du möchtest. Und dann in Vers 11, 10 und 11 spricht er sogar davon, dass er davon weiter erzählen möchte. Ich habe Gerechtigkeit verkündet in großer Versammlung. Siehe, meine Lippen hemmte ich nicht. Herr, du weißt es, deine Gerechtigkeit habe ich nicht verborgen im Inneren meines Herzens. Deine Zuverlässigkeit und deine Rettung habe ich ausgesprochen, deine Gnade und deine Treue nicht verhehlt in der großen Versammlung. Ich habe davon gesprochen. Ich habe ja vorher schon gesagt, persönliche, auch Glaubenserfahrungen sind eigentlich nicht Privatbesitz. Ich wünsche mir, dass in Gottesdiensten wie dem, in Hauskreisen, beim Kaffeetrinken, wo immer wir zusammen sind, Erlebnisse und Erfahrungen mit Gott eine Rolle spielen, wo wir davon erzählen, wie er uns aus der Grube geholt hat. Wie wäre das, wir haben ja nachher Mittagessen und Kaffee trinken. Wenn ihr nicht nur das tut und nicht nur über Autos und das Wetter und Schnee und Winter redet, sondern auch etwas davon mitteilt, wo ihr das erlebt habt, wie Schlamm und Matsch und jetzt wieder fester Boden unter den Füßen. Manchmal sind das gar keine riesigen Erlebnisse, aber es sind Erlebnisse, wie Gott uns feste Schritte wieder ermöglicht hat, weiterzugehen. In unterschiedlichen Facetten unseres Lebens. Und die dritte Facette, das dritte, das wir uns heute Morgen aus diesem Psalm anschauen möchten, aus Erfahrung wird Erwartung. Ich sage euch, was ich damit meine. Vielleicht erinnern sich die einen oder anderen an Silvester. Hat Erik unser Leben und unser Leben als Christen mit Autofahren verglichen. Hat gesagt, manchmal müssen wir in den Rückspiegel gucken. Das ist wichtig. Aber wir müssen auch mal nach vorne gucken. Wir können nicht nur im Rückspiegel fahren, aber wir können auch nicht nur nach vorne fahren. Wir müssen schon wissen, was hinter uns ist. Beides ist beim Fahren wichtig. Erfahrungen allein, der Rückblick, ach, wie war das alles so schön, hilft uns nicht im nach vorne gehen. Und andersrum genauso, nach vorne zu gehen und zu tun, als wäre alles, was hinten war, irgendwie nicht wichtig, hilft uns auch nicht weiter. Ich kenne Menschen, die neigen dazu, immer so das Schlimmste zu befürchten. Sicher geht es wieder schief, ist ja immer schon schief gegangen. Wahrscheinlich wird es auch dieses Mal wieder nicht funktionieren. Es gibt Menschen, die haben so diese Grundeinstellung. Und obwohl diese Befürchtungen fast nie eingetreten sind, wahrscheinlich 90% oder mehr, ist immer anders und gut gekommen, beim nächsten Mal ist es wieder so. Wahrscheinlich geht es wieder schief und wahrscheinlich ist es wieder nicht gut. Es ist interessant, dass manchmal unsere Erfahrung nicht wirklich unsere Erwartung nach vorne prägt. Was ich im Rückspiegel gesehen habe, hilft mir manchmal nicht, was vorne und vorne kommt. Aber bei David ist es anders. David lernt aus dem, was er erfahren hat und sagt, aha, ich habe das erfahren, aber dann glaube ich dir Gott und vertraue dir auch für das, was vor mir liegt. Ich weiß, du wirst es wieder tun. Wunder und großartige Erlebnisse an sich sind kein Garant, dass es in der Zukunft mit mir besser geht. Das ist manchmal wie so geistliches Adrenalin, das so hochspritzt und einen hohen Level hat. Es vergeht auch wieder. Es muss aus dem Halt, den mir Gott gibt, eine Haltung werden, eine Lebenseinstellung, eine prägende Eigenschaft, die mein Leben wirklich beeinflusst. Selbst die Menschen zu Jesu Zeiten, sie wollten ständig Wunder sehen. Mensch, mach nur mal ein Wunder, mach nur mal ein Wunder. So nach dem Motto, dann kann ich glauben. Wir wissen aus der Bibel, dass das dann gar nicht so war. Nochmal ein Wunder, nochmal ein Wunder, sie haben immer noch nicht geglaubt. Das Adrenalin ist relativ schnell wieder abgefallen von ihrem Hoch. Wie kann ich nun aus dem, was ich erfahren habe, Positives ziehen auf die Hoffnung und auf die Erwartung, wie Gott mir auch in der Zukunft hilft? Vers 14. Lass dir gefallen, sagt David, Herr, mich zu retten. Herr, eile mir zu Hilfe. Oder Vers 18. Ich aber bin elend und arm, der Herr denkt an mich, meine Hilfe und mein Retter aus der Grube, aus dem Schlamm, meine Hilfe und mein Retter bist du, mein Gott, zögere nicht. Ich finde es noch nett, er schreibt hier in beiden Versen, zögere nicht und hier oben sagt er, eile zu meiner Hilfe. Das ist fast wie das Gegenteil von dem Harren. Das ist fast wie wenn der David sagen würde, Gott, ich weiß, du hilfst mir, aber vielleicht kann es ein bisschen schneller sein als letztes Mal. Ich musste so lange warten, also bitte zögere nicht und eile doch bitte mir zu meiner Hilfe. Finde ich irgendwie nett, dass er das so schreibt. Aber was für mich wichtig ist, er weiß aus dem Rückspiegel, Gott hat mir geholfen Und er nimmt es für den Blick nach vorne und sagt, und ich weiß, meine Hilfe bist du. Ich weiß, ich kann mich wieder auf dich verlassen, auch wenn das Problem oder das Thema ein komplett anderes ist. Ich verlasse mich auf meinen Gott. Aus der Erfahrung, Gott hat mir wieder diesen festen Tritt gegeben. Aus der Erfahrung, da war nur Schlamm und Regen und Durcheinander und ich konnte eigentlich kaum so aus dieser Grube schauen. Aus dieser Erfahrung wird jetzt auf einmal für David die Gewissheit Gott und du wirst mit mir auch in die Zukunft mitgehen. Das heißt, aus dem Rückspiegel wird eine Hilfestellung für das nach vorne schauen. Vers 6. Vielfach hast du, Herr, mein Gott, deine Wundertaten und deine Pläne an uns vollbracht, ist Rückspiegel. Ich weiß, du hast das getan. Nichts ist mit dir zu vergleichen, wollte ich davon berichten und reden. Sie sind zu zahlreich, um sie aufzuschreiben. Ist fast wie Johannes Evangelium. Man kann gar nicht alles aufzählen, was du, Gott, alles tust. Vers 12. Du, Herr, wirst mein Erbarmen nicht zurückhalten. Deine Gnade und deine Treue werden beständig mich behüten. Aus dieser Erfahrung, du hast es immer wieder getan, kommt die Zuversicht und die Hoffnung und das Wissen von David, deine Treue wird mich ständig behüten. Ich kann mit dir auch in die Zukunft gehen. Wie konnte David das so selbstverständlich annehmen? Wie konnte das so irgendwie klar sein für ihn, du wirst mich da auch in Zukunft nicht alleine lassen? Wie konnte David aus diesem Rückspiegel, Gott, du hast mir geholfen aus dieser Grube, wie konnte damit die Hoffnung oder daraus die Hoffnung werden, du wirst es auch in Zukunft tun? Was ist da passiert mit David? Ich denke, es hat mit den beiden Punkten davor zu tun. Er hatte die Erfahrung gemacht, Gott hat mir wieder festen Tritt gegeben, hat mir Halt gegeben, hat mich rausgeholt aus der Grube. Aber es war nicht nur geistliches Adrenalin für eine kurze Zeit, oh, super Erlebnis und Gott hat es getan, sondern es hat sein Leben geprägt. Aus diesem Halt wurde eine Haltung, eine grundsätzliche Einstellung, eine Beziehung, die David hatte mit seinem Gott. Erinnert euch, ich komme, ich möchte tun, was du möchtest. Ich habe verstanden, Gott, dein Wort soll der Maßstab für mein Leben sein. Und ich möchte diese Worte nicht nur verstehen, sagt ja David, ich möchte sie auch tun. Es ist mir sogar Spaß, es ist mir Lust, das zu tun, was dir gefällt, Gott. Ich möchte sogar, sagt David in dem Psalm ja, auch anderen davon erzählen. Ich möchte andere teilhaben lassen an dem, wie du mich aus der Grube geholt hast. Aus dem festen geistlichen Halt, raus aus Schlamm und Dreck in eine Gegend mit festem Boden unter den Füßen, mit festen Tritten nach vorne. Aus diesem festen Halt wird für David auch eine feste geistliche Haltung. Und aus dieser Haltung heraus kann er sagen, ich weiß, Gott, du hast mir vielfach geholfen, Rückspiegel, aber ich weiß deshalb auch in der Zukunft, ich kann mit dir gehen. Du wirst es wieder tun. Du wirst mich nie alleine lassen. Du bist der Gott, der sich mir zuneigt. Du bist der Gott, der mich hört. Und du bist der Gott, der mich aus der Grube zieht und wieder festen Halt gibt. Und du bist der Gott, der mir ein Loblied auf meine Lippen gibt. Wir möchten noch beten. Jesus, du siehst, wie wir jetzt hier sitzen oder an den Übertragungsorten mithören und wo wir vielleicht Erfahrungen machen, die ein bisschen so sind wie diese Grube und der Schlamm und der Dreck, der an unseren Füßen klebt und wir keinen Schritt so richtig weiterkommen. Und wir danken dir, dass du uns die Perspektive gibst, unsere Füße auf festen Grund zu setzen, feste Tritte zu tun, nach vorne gehen zu können, im Wissen, du hältst uns, du trägst uns, du lässt uns nie allein. Du bist der Gott, der sich uns zuneigt. Du bist der Gott, der hört. Du bist der Gott, der uns rauszieht aus diesem Schlamm und der uns diesen festen Boden unter die Füße gibt. Und unser Herr, wir möchten nicht nur irgendwie zurückschauen, uns ab und zu daran zu erinnern, was du mal irgendwann in unserem Leben getan hast, sondern wir möchten diese Erfahrung mitnehmen in die Zukunft. Wir möchten dir vertrauen, auch was das neue Jahr 2024 bringen wird, was kommen wird, was uns vielleicht auch Schwierigkeiten machen wird, wo es sich vielleicht wieder wie Schlamm und Dreck anfühlt. Aber wir wissen, du bist da. Du ziehst uns raus, du hältst uns, du trägst uns. Wir müssen nicht versinken in dieser Grube, sondern wir dürfen Licht sehen in dir. Wir dürfen an deiner Hand gehen. Wir dürfen Halt haben für unser Leben und wir dürfen feste Schritte gehen. Danke, dass wir mit dir gehen dürfen, dass du unser Gott bist, der Gott, der uns liebt, der Gott, der für uns sorgt, der Gott, der uns das gibt, was wir brauchen und der Gott, der mit uns durch dick und dünn, durch Schlamm und durch Grube geht und uns auf neue Wege führt, die auf festen Felsen führen. Danke für deine Liebe und danke für deine Fürsorge.